Willkommen zurück in der Basilika. Wir begrüßen Sie alle in der Basilika. Und wir begrüßen besonders all jene, die in der Zwischenzeit neu dazugekommen sind. Ich sehe, die Kirche wird immer ein bisschen voller, deswegen gehe ich davon aus, dass immer neue Leute dazukommen. Herzlich willkommen auch an Sie. Natürlich auch wieder ein herzliches Grüß Gott an alle Hörer und Hörerinnen bei Radio Horeb, an alle, die übers Fernsehen via EWTN mit uns verbunden sind und über den Livestream der Diözese Augsburg. Herzlich willkommen, seien Sie uns auch ganz nah sozusagen in der Kirche willkommen. Fühlen Sie sich, als ob Sie hier dabei wären.
Jetzt an diesem Abend erwartet uns noch ganz was besonders Schönes. Zunächst mal wird unser Herr Bischof Stefan Oster einen Vortrag halten, der dann direkt mündet in den Abend der Barmherzigkeit. Und diesen Abend der Barmherzigkeit, den gestaltet und leitet für uns die Gemeinschaft Emanuel, die hier in Altötting auch einen wichtigen Ort hat, nämlich die ESM, die Emanuel School of Mission, ein Ort, wo junge Menschen ausgebildet werden im Glauben und im Jüngersein und im Leben mit Christus. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid und für uns und mit uns diesen Abend gestaltet und lebt. Eine wunderschöne Frucht dieser Abende der Barmherzigkeit, die die Gemeinschaft Emanuel schon über viele Jahre macht, ist, dass daraus das Neidfieber entstanden ist. Viele von euch kennen wahrscheinlich das Neidfieber, aber die Eigentlichen, die das erfunden haben, ist die Gemeinschaft Emanuel. Da dürft ihr wirklich stolz drauf sein. Diesen Abend wird Weihbischof Florian Wörner vorstehen.
Ja, die Ingrid hat es schon verraten. Wir werden an diesem Wochenende viele Vorträge hören. Und heute Abend, jetzt hört man mich, wir werden viele Vorträge an diesem Wochenende hören, für die, die es noch nicht gehört haben. Und gleich an diesem Abend geht's los mit dem ersten, mit einem ganz grundlegenden Vortrag, der den Titel trägt: Anbeten, warum? Bestimmt wurden Sie auch schon in Ihrem Alltag mal gefragt, was soll das jetzt? Sind die Katholiken jetzt irgendwie verrückt geworden? Knien vor einem Stück Brot. Oder sie haben sich überlegt, was bedeutet denn dieses sperrige Wort Realpräsenz überhaupt? Kann denn unser Glaube noch standhalten, wenn wir den Kopf einschalten? Wir freuen uns, dass wir für diesen ersten Vortrag einen wirklichen Experten auf diesem Gebiet gewinnen konnten. Er war Dogmatikprofessor, hat sich besonders auch mit dem Thema Eucharistie beschäftigt. Er wurde 2001, das sage ich jetzt nicht ganz ohne Stolz, in Benediktbeuern in der Diözese Augsburg zum Priester geweiht und ist jetzt seit 2014 der 85. Bischof der Diözese Passau. Herzlich willkommen noch einmal an den Gastgeber des Adoratio-Kongresses. Herzlich willkommen, Bischof Stefan Oster.
Danke von Herzen für Ihr Dasein, Mitbeten, Mitfeiern. Sie alle sind heute auf ganz verschiedenen Wegen hierher gekommen, um einen gemeinsamen Weg zu suchen, einem gemeinsamen Weg zu gehen mit dem Herrn. Gemeinsamer Weg heißt synodaler Weg. Sie alle wissen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir in der Kirche in Deutschland einen synodalen Weg gehen. Und ich bin überzeugt, dass dieser Weg nichts mehr nötig hat als den Heiligen Geist und unser aller Gebet, dass wir für diesen gemeinsamen Weg erbitten. Und auch das freut mich sehr, dass wir vorhin in den Fürbitten diesen Weg hier mit eingeschlossen haben. Verstehen wir uns miteinander als die geistliche Begleitung und Kraftquelle für den synodalen Weg in Deutschland. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte mit Ihnen über Anbetung sprechen. Der Florian Wörner hat schon ganz viel gesagt vorhin in seiner wundervollen Predigt zu dem Thema. Und ich kann es eigentlich nur ergänzen, vielleicht ein bisschen vertiefen, weil ich jetzt noch mehr Zeit habe. Aber die Frage ist tatsächlich, warum anbeten? Und ich habe es untertitelt, Begegnung mit einem, mit dem, der wirklich ist. Sie werden gleich sehen, dass Wirklichkeit in meinem Vortrag eine wichtige Rolle spielt. Zunächst möchte ich mit Ihnen in das Zeugnis der Heiligen Schrift blicken, in die Frage, wie ist in der Bibel Anbetung verortet? Diejenigen, die ein wenig das Alte Testament kennen, die wissen, dass im Buch Exodus Mose von Gott eine Vorschrift bekommt oder eine Fülle von Vorschriften bekommt, wie denn die Wohnung Gottes im Volk aussehen soll. Das sogenannte Offenbarungszelt. Es wird überaus deutlich und mit ganz vielen Worten beschrieben, mit welcher Kostbarkeit und Herrlichkeit dieses Zelt ausgestattet werden soll. Und auch im Buch Exodus und nachher im Buch Levitikus geht es seitenweise, kapitelweise um die Frage, wie in diesem Offenbarungszelt dann auch der Kult stattfinden soll. Gottes Wohnung in seinem Volk und die Herrlichkeit Gottes. Die Israeliten erfahren immer wieder auf diesem Weg durch die Wüste, dass sich offenbar die Herrlichkeit Gottes in dieser Wohnung, in diesem Zeltheiligtum niederlässt. Offensichtlich eine Erfahrung von unfassbar dichter Atmosphäre, von also es wird auch mal gesagt, dass die Priester und die Leviten ihren Dienst nicht tun konnten. So schwergewichtig war die Herrlichkeit Gottes auf dem Zeltheiligtum und später auch auf dem Tempel. Die Herrlichkeit Gottes lässt sich nieder. Mose ist der Berufene, der in die Herrlichkeit Gottes, in das Zeltheiligtum eintreten kann. Und er kommt wieder raus. Oder er kommt auch vom Sinai zurück, die Stelle kennen Sie auch, und sein Angesicht leuchtet, weil er der Herrlichkeit Gottes begegnet ist. Wir lesen die Geschichte weiter, ich gehe ein wenig im Schnelldurchlauf mit Ihnen durch das Alte Testament. Die Bundeslade ist auch ein Hauptheiligtum innerhalb des Zeltheiligtums. Israel führt überall mit diesem Heiligtum die Bundeslade mit und die Bundeslade enthält die Gesetzestafeln, die Weisungen, die 10 Gebote, wie wir sagen, direkt von Gott da hineingeschrieben, hineindiktiert. Und nachher geht Israel, zieht ins gelobte Land ein und immer geht die Bundeslade mit, um gewissermaßen das Land zu erobern, das Land in Besitz zu nehmen. David wird der König sein, die messianische Gestalt, die die Bundeslade dann nach Jerusalem holt. Und da steht nun das Opfer und der Lobpreis. Wir lesen zum Beispiel im Buch der Chronik, dass David Hunderte von Musikern vor der Bundeslade aufstellen lässt, die immerfort Gott loben und preisen. David war selbst ein Lobpreiser, der Autor der Psalmen. Die werden ihm überwiegend zugeschrieben. Und er will, dass das Heiligtum, die Wohnung Gottes, immerfort durch Lobpreis vergegenwärtigt wird. Das Gotteslob, wir lesen im Psalm, gut, du Gott thronst über dem Lobpreis Israels. Hier ist seine Wohnung, hier kommen die Menschen, um ihn zu loben, zu preisen und anzubeten im Alten Testament. Hier auch der Ort des Opfers. Das Opfer und die Bundeslade werden nachher beide in den Tempel überführt. Der Bau des Tempels, der Sohn David Salomo wird den Tempel bauen. Und wieder lesen wir im ersten Buch der Könige, dass nach dem Gebet des Salomo die Herrlichkeit Gottes sich auf den Tempel niederlässt. Gott ist da in seiner
in seinem Gewicht, in seiner Glorie, in seiner Präsenz, die so, sich so anders anfühlt als das normale Leben der Israeliten. Aber ihr Bewusstsein, ihre Erfahrung ist, Gott wohnt unter uns und er ist da unter uns und wir sind berufen, ihn anzubeten und immerfort ihm auch die Gaben zu bringen, die ihm gehören. Alles Erstgeborene gehört ihm. Verschiedene Opfer bringt Israel immerfort da, Sühnopfer, Reinigungsopfer, Brandopfer, alle Formen von Dank an Gott, Bitte an Gott, Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, Hilfe von Gott in seiner Gegenwart im Volk. Und ich habe jetzt hier hingeschrieben, die Wiedererrichtung des Tempels nach Zerstörung oder Entweihung. Auch das, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Grundgesetz in Israel. Wann immer Israel das Heiligtum, das Heilige, den Heiligen, den Kult vernachlässigt, korrumpieren lässt, verrotten lässt, hat das immer bittere Konsequenzen für das Volk. Ich sag's mal in einem Bild. Beim Propheten Hosea lesen wir, dass Gott sein Volk in der Wüste sich anvermählt. Israel ist die Braut Gottes und wird in der Wüste von Gott gewissermaßen aufgebaut, aufgerichtet, vorbereitet. Und die Wüste ist der Ort der Heirat Gottes, des Bundes Gottes mit seinem Volk. Warum die Wüste? Ein Bild vielleicht, weil wir in der Wüste aller anderen Dinge ledig sind, weil wir uns ganz auf Gott ausrichten können, weil wir nichts sonst haben, was uns irgendwie binden, verführen, festhalten könnte. Dort ist Gott die Mitte. Dort lernt Israel, wer Gott ist. Und jetzt, wann immer Israel den Heiligen, das Heiligtum, den Kult vernachlässigt, kommt die Wüste als Verwüstung von außen auf Israel zu. Israel macht die Erfahrung, die Vernachlässigung des Heiligen führt zu Krieg, zur Zerstörung, zur Zerstreuung des Volkes, zur Verwüstung des Tempels, zur Verwüstung Jerusalems. Immer und immer wieder. Und sie weihen, immer wenn das Volk sich wieder sammelt und auf seine eigene Mitte konzentriert, dann weiht es den Tempel wieder ein, richtet es den Kult wieder auf oder baut auch den Tempel wieder auf. Und dann ist wieder für einige Zeit Frieden und vom Tempel geht der Segen aus. Ein Grundgesetz in Israel, liebe Schwestern und Brüder, Israel kümmert sich um das Heilige. Die Herrlichkeit des Herrn habe ich schon jetzt öfter erwähnt, sie wird in der Schrift immer wieder genannt, wie sie sich auf das Heiligtum, auf den Tempel niederlässt. Aber wir lesen im Buch Ezechiel auch eine eigenartige Stelle. Ezechiel ist der Prophet, der mit dem Volk schon in der Verbannung ist. Ein Teil des Volkes ist schon vom König von Babylon abgeführt worden in die babylonische Gefangenschaft. Ezechiel ist mit ihnen dort, kriegt eine Vision, wird in dieser Vision in den Tempel nach Jerusalem geführt und diese Gestalt, die ihn dahin führt, zeigt ihm und sagt, schau mal, was hier passiert. Und er sieht, wie die Priester den Sonnengott anbeten, andere Kulte vollziehen, korrupt sind, sich schlecht benehmen, schlecht bezahlen lassen. Und dann sieht in Ezechiel in einer Vision auch, wie die Herrlichkeit des Herrn aus dem Tempel auszieht und über einem Berg im Osten von Jerusalem Halt macht. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel. Gen Osten über dem Ölberg. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, war es eine Vorstellung des Judentums, die Herrlichkeit des Herrn oder der Messias wird von Osten, vom Ölberg kommen. Eine erste Vision davon hat schon der alte Simeon. Wir verehren den Simeon am Tag der Erscheinung, am Tag Maria Lichtmess, wo die Eltern das Kind für das Reinigungsopfer der Mutter Gottes, die geboren hat, und für die Auslösung des Erstgeborenen in den Tempel bringen. Nochmal, Israel weiß von Ezechiel, die Herrlichkeit des Herrn ist aus dem Tempel ausgezogen. Was betet der alte Simeon jetzt? Das Nachtgebet der Kirche. Meine Augen haben das Heil gesehen. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Der Messias ist im Tempel, jetzt ist die Herrlichkeit Gottes wieder eingezogen. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, geht Jesus seinen Weg. Jesus geht seinen Weg durch Judäa, durch Israel. Und sie wissen vom Evangelium her, dass sein letzter Weg ist aus Galiläa nach Jerusalem. Und die Synoptiker berichten uns jetzt alle einhellig, dass er, bevor er nach Jerusalem einzieht, am Ölberg ist. Und er zieht vom Ölberg in Jerusalem ein. Und die Völker oder die Menschen preisen ihn, singen Halleluja, was wir am Palmsonntag feiern. Und wissen Sie, wo Jesus dann zuerst hingeht, nach dem Einzug in den Jerusalem? Er geht zuerst in den Tempel. Und warum geht er in den Tempel? Weil er sieht, was da für ein Schindluder mit dem Tempel getrieben wird. Hier ist das Haus meines Vaters. Das soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein. Und er wird richtig sauer. Wenn sie den zornigen Jesus begegnen wollen, dann der sich fast eine Art Waffe, eine Peitsche macht und die Tempelhändler rausjagt und die Tische umhaut und sagt, hier ist das Haus des Vaters. Hier soll gebetet werden. Hier ist die Mitte Israels. Von hier geht aller Segen aus. Die Herrlichkeit des Herrn kommt in den Tempel zurück. In ganz anderer Gestalt, als die meisten sie erwartet haben. Und dann sagt er noch was, das hat uns das Johannesevangelium überliefert, weil die Pharisäer und die Juden fragen ihn, was gibt dir eigentlich die Autorität, dich hier so aufzuführen? Weißt du nicht, wo du bist? Und er sagt, reiß diesen Tempel nieder. In 3 Tagen richte ich ihn wieder auf. Und dann heißt es, und er meinte den Tempel seines Leibes. Meine Lieben, jetzt, seit seinem Kommen, und das hat der alte Simeon schon gesehen, ist die Herrlichkeit des Herrn unter uns. Wo er ist, ist die Herrlichkeit des Herrn. Wo er ist, gebührt ihm Anbetung. Wo er ist, fallen die Menschen entweder vor ihm nieder oder sie wollen ihn umbringen. Wer ihn erkennt, wer ihm nahe kommt, fällt anbetend vor ihm nieder. Oder er sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Jesus sagt der Frau am Jakobsbrunnen, in Zukunft werden die Menschen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Heiligen Geist und in der Wahrheit, die er in Person ist. Und Sie alle wissen, Sie kennen die Geschichte. Vor Pfingsten war Maria mit den Aposteln und anderen, die zu Jesus gehört haben, im Obergemacht. Und sie haben immerfort gebetet um das Kommen des Geistes Gottes, um die Erneuerung Israels, um die Erneuerung der ganzen Welt. Anbetung ist ein zentrales Thema in der Heiligen Schrift. Jetzt ein Sprung in die Frage, die ich angedeutet habe, was ist eigentlich wirklich, Schwestern und Brüder? Was ist die Wirklichkeit? Ich stelle die Frage, weil wir hier ein äußerlich ein Stück Brot anbeten. Aber wie auch schon der Weihbischof Wörner in der Predigt gesagt hat, in diesem Brot ist Gott da, in seiner Herrlichkeit. Jesus in Fleisch und Blut, in seiner Gottheit und in seiner Menschheit. Wie kann man das verstehen, was wirklich ist? Ich gehe mal aus von einem Philosophen, der nicht besonders bekannt ist, der aber ein Wort gesagt hat, das mir sehr gefällt. Jemanden lieben bedeutet das Wirklichwerden des anderen für mich. Jemanden lieben bedeutet das Wirklichwerden des anderen für mich, den, den ich liebe. Stellen Sie sich einfach nur vor, eine Mama mit einem Neugeborenen, die Natur hat es so eingerichtet, dass dieses Kind für das Leben der Mutter, für ihr ganzes Denken, für ihr Herz unfassbar wirklich ist, weil sich ihr Denken, ihr Leben um ihr Kind dreht. Wenn ich der Nachbar dieser Familie wäre oder dieses Neugeborenen mit seiner Mama, dann würde ich sagen, ja, natürlich, das ist schon irgendwie wirklich. Aber für mich als Nachbarn hätte das oder sehr viel weniger Bedeutung. Ja, ich lasse es ja nicht so an mich ran, wie für die Mama, für die das Kind unglaublich wirklich ist, weil sie ihm so viel Bedeutung zumisst. Wirklich ist also für uns das, dem wir Bedeutung geben. Und wenn ich sage, wir geben ihm Bedeutung, dann hat das eher einen subjektiven Aspekt. Da spüre ich meine eigene Freiheit. Ich kann mich zu dem anderen Menschen so oder so auch entscheiden. Ich kann mich auch entscheiden, ob ich ihn lieben will, ob ich ihm Bedeutung geben will. Ja, deswegen hat es eher einen subjektiven Akzent. Anders ist auch etwas wirklich, was sich uns objektiv aufdrängt als wirklich. Also beispielsweise, ich laufe hier vor und stolper über diese Kabelvorrichtung, falle ich hin, dann merke ich, das ist ganz wirklich in der Welt, gell? Weil das führt dazu, dass mich herhaut. Also es gibt auch die Wirklichkeit, die uns einfach so entgegenkommt und sich uns aufdrängt und mich muss anerkennen, das ist wirklich. Ja? Jetzt, wirklich werden in Selbstzentrierung. Das ist jetzt eine Beschreibung von etwas. Sie alle kennen wahrscheinlich Leute, von denen Sie sagen, naja, der lebt ganz in seiner eigenen Welt, gell? Jetzt irgendwie spinnt er ein bisschen, weil ich irgendwie mit ihm gar nicht mehr, der ist so gefangen von oder eingerahmt von irgendwas, was er so lebt und ich merke, der ist so unterwegs in seiner Welt, ich komme gar nicht wirklich mit ihm in Kommunikation. Also es gibt eine Form der Wirklichkeit, die für uns Bedeutung annimmt, die am Ende womöglich sogar verhindert, dass wir wirklich werden. Nur weil der Mensch das, was ihn so umtreibt, für so wahnsinnig wirklich hält. Verstehen Sie? Wenn Sie zum Beispiel von ganz vielen Ängsten geplagt werden, dann sind die Gedanken, die Ihnen Angst machen, unglaublich präsent und wirklich. Und sie verhindern manchmal, dass Sie in eine normale Begegnung mit einem anderen kommen. Das heißt, in der Freiheit der Entscheidung, dass uns etwas wirklich werden könnte oder sich uns als wirklich auch aufdrängt, dem wir Bedeutung zumessen, ist die Gefahr, dass das irgendwie ideologisch wird oder weg von uns wird. Oder es ist die Gefahr, dass ich mich selbst inszeniere. Wirklich ist nur das, dem ich Bedeutung gebe. Nur meine Wünsche, nur meine Vorlieben, nur die Menschen, die mir was bringen. Als erstes komme ich und dann kommt lang nichts und dann kommt vielleicht nochmal ich und dann kommt lang nichts und dann nochmal ich und dann kommt vielleicht der andere. Verstehen Sie? Das ist eine Wirklichkeit, die mich am Ende aus der Perspektive Gottes immer unwirklicher macht. Weil nicht mehr begegnungsfähig, mit der Andersheit des anderen, mit der Wirklichkeit, die mir dort entgegenkommt, die nicht automatisch so ist, wie ich sie gerne hätte. Deswegen gibt es Wirklichkeit in Selbstzentrierung, tendiert zur Ideologie. Ich habe dahinter geschrieben, wer ist wie Gott? Radikale Egozentrik ist des Teufels. Ja, wenn ich nichts mehr anders sehe, außer ich, ist des Teufels. Die andere, wirklich werden in der Fähigkeit, sich selbst zu vergessen. Ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, dass wenn Sie in der Lage sind, sich auf irgendetwas oder irgendjemanden so einzulassen, dass Sie gar nicht mehr dran denken, was muss ich jetzt machen, wie wirke ich eigentlich jetzt auf die anderen, was bringt mir jetzt eigentlich das, sondern Sie sind ganz bei der Sache, ganz im Spiel, ganz tief im Gespräch, ganz im Musikmachen, in der Begegnung mit der Welt. Sie denken gar nicht daran, wer Sie sind. Da vergeht die Zeit manchmal wie im Flug. Sie denken, was, jetzt haben wir schon 3 Stunden geredet und es war null langweilig, aber wir waren miteinander ganz bei der Sache oder ganz beim anderen. Verstehen Sie, die Fähigkeit zur Selbstvergessenheit führt uns in eine Wirklichkeit, die uns objektiv werden lässt. Objektiv im Sinn von, ich verfolge da jetzt nicht automatisch eigene Interessen. Ich bin bei der Sache, beim anderen. Ich werde nach und nach ein Mensch, der Hingabe, Offenheit leben kann, sich beschenken lassen kann von dem, was mir entgegenkommt. Und es führt mich auch in die tiefere Wirklichkeit meiner selbst. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgegangen ist. Mir ist immer neu klar, wenn ich Momente oder Zeiten der Selbstvergessenheit erleben darf, gell, da bin ich ganz bei der Sache, weg von mir. Im Nachhinein überlegt, bin ich tiefer ich selbst, als ich es vorher je bin. Im ganz bei der Sache sein, beim anderen sein, ist man tiefer man selbst, als wenn man dauernd überlegt, wie man jetzt eigentlich wirkt und was man jetzt machen muss. Denken Sie an den Fußballer, den Instinktfußballer, der mit dem Herzen auf dem Platz ist und die Mannschaft spielen sieht und ein Teil der Mannschaft ist und das Spiel liest und ganz im Spiel aufgeht und wie selbstverständlich seine Wege läuft mit der Mannschaft. Und denken Sie an den Fußballer, der dauernd dran denkt, was muss ich jetzt eigentlich machen, damit ich das nächste Tor schieße? Der schießt wahrscheinlich nicht so viele Tore, weil er nicht im Spiel ist. Ja? Okay, ich sage, das ist Hineinfinden in die Ordnung Gottes, weil im Tiefsten geht es in der Fähigkeit, sich selber vergessen zu können, um die Fähigkeit zu lieben. Und die Fähigkeit zu lieben, da geht das Reich Gottes auf, da geht die Ordnung Gottes auf. Der Max Scheler, der Philosoph, hat gesagt, Ordo Amoris, die Ordnung der Liebe, geht da an. Jetzt, in der Anbetung gehen wir in den Raum, in dem der Herr auf uns wartet und wir lernen uns von ihm lieben zu lassen. Sie dürfen glauben, wie es der Florian Wörner auch gesagt hat, er schaut sie an, aber nicht im Sinn von, was kommt jetzt da für einer daher? Okay. Durchschauen, habt ihr schon austaxiert, für zu leicht befunden und tschüss. Sondern der sie mit dem liebenden Blick anschaut, der das Beste aus ihnen herauslieben will. So schaut sie der an und umarmt sie mit seinem Blick. Und sich da hineinfinden, kann schon sein, dass man erkennt, dass dann in einem was ungut ist, gell? Dass man sagt, ah, lieber Herrgott, das tät ich dir am liebsten nicht zeigen, weil das ist echt viel Mist in meiner Seele. Zeigen Sie es ihm trotzdem. Vielleicht führt er Sie auch zur Beichte. Und lassen Sie sich umarmen. Und seien Sie bei ihm. Und immer wieder geht es manchmal vielleicht, dass man einfach nur, Sie müssen gar nicht viel tun, einfach nur innerlich bei ihm ist, sich an ihm freut. Auch vielleicht, weil man ihn kennengelernt hat, in der Schrift, im Gebetsleben, im Glaubensleben, in der Begegnung mit anderen, die ihn kennen. Wenn Sie so unterwegs sind, liebe Schwestern und Brüder, dann werden Sie wirklich. Dann werden Sie wirklich. Realpräsenz, was heißt es? Es ist angeklungen, dieses schwierige Wort. Noch schwieriger wäre Transsubstantiation, aber über das rede ich jetzt nicht. Es meint etwas vom Selben. Realpräsenz ist eigentlich gar nicht so schwer. Es heißt, Gott ist wirklich da. Aber ich sage es Ihnen jetzt mal. Gott ist wirklich da, weil er eine konkrete Gabe für uns ist. Ganz kurz der Blick auf das Geheimnis der Gabe. Ist nämlich überhaupt nicht so einfach zu verstehen, was eine Gabe ist, auch wenn es oberflächlich jeder versteht. Ja? Aber wenn Sie einmal einen komplizierten Menschen haben, dem Sie zu Weihnachten eine echte Freude machen wollen, dann sind Sie wahrscheinlich manchmal ganz schön lang unterwegs, was zu finden, was zu dem passt, was zu Ihnen passt, wo Sie denken, mit dem blamiere ich mich jetzt nicht, gell? Oder das weist er nicht zurück. Sie wollen was schenken, was von Ihnen was sagt, was dem Menschen hilft. Und spätestens am Abend vor Heiligabend oder wenn das erste Mal die Geschäfte wieder aus sind nach Weihnachten und so viele Leute zum Umtauschen gehen, dann merkt man, dass Geben nicht immer gelingt. Gell? So, also was ist das Geheimnis der Gabe? Ein Geheimnis der Gabe ist, wenn es wirklich eine Gabe ist, gibt sich der Geber in der Gabe mit. Sie wollen was schenken, der Liebende will sich seiner Geliebten schenken und er schreibt ihr ein Gedicht, ein Lied, er kauft ihr Blumen, er weiß ich was, er schenkt ihr Urlaubsreise. Er möchte sich mit dem immer selber schenken, aber er kann halt nicht, weil er irgendwie auch nicht so leicht von sich loskommt, weil wir halt endliche Menschen sind. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie an die alte Uhr denken, die sie vom Opa gekriegt haben. Gell? Der Opa hat ihnen die alte Uhr geschenkt, kurz bevor er gestorben ist. Und hat gesagt, Bur oder Mädel, Palz, gell? Halt sie in Ehren, die habe ich schon im Krieg dran gehabt. Gell? Und bin durchgekommen. Und immer, wenn du auf die Uhr schaust, dann denkst du an mich. Gell? Und sie könnten jetzt sagen, Herr Opa, so ein Klump, gell? Weißt du, was es heute für tolle Uhren gibt? Gell? Was soll ich mit dem Ding? Dann ehren Sie den Geber in der Gabe nicht. Aber wenn Sie jedes Mal wenn Sie die Uhr in der Hand haben, denken, ist das schön, dass der Opa an mich gedacht hat und jetzt das, was ihm so wichtig war, mir geschenkt hat. Dann kommt der Geber in der Gabe zum Vorschein und Sie ehren ihn. Ja? Also auch Annehmen einer Gabe ist echt komplex, gell? Kann auch daneben gehen. Aber wichtig, der Geber gibt sich in der Gabe mit. Und wenn er sich nicht mitgibt, oder sagen wir mal so, wenn er sich mitgibt, lässt er die Gabe auch wirklich los. Verstehen Sie? Ein Geber will, dass die Gabe wirklich beim anderen ist. Dass sie ihm gehört. Dass er sie annimmt und sagt, danke, wie schön, dass du an mich gedacht hast. Aber jetzt, wissen Sie, wir haben das englische Wort für Gabe heißt Gift. Haben wir im Deutschen auch noch unter Mitgift. Aber Gift ist doppeldeutig. Gell? Sie merken, da kriegen Sie was geschenkt und Sie freuen sich und auf einmal merken Sie, ja, der will Sie manipulieren, der will Sie steuern, der will Sie abhängig machen, weil er Ihnen was geschenkt hat. Gell? Sie kriegen was und denken, wie schön. Und in dem Augenblick, in dem Sie merken, hintergründig hält er seine Gabe noch fest und will sie manipulieren. In dem Augenblick denken sie, vergiftet. Okay. Gibt sich der Geber nicht als Geber mit, sondern als Manipulator. Lässt seine Gabe nicht los auf den anderen hin, sodass der sie annehmen kann, sich einverwandeln kann. Ja. Also Sie sehen, Geben ist echt was Komplexes und Empfangen genauso. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn Gott gibt, dann gibt er sich ganz und er lässt auch seine Gabe ganz los. Wissen Sie, Ganz loslassen heißt sich auch einem Risiko aussetzen. Das Risiko sehen wir, wie das am Kreuz hängt, das Jesus eingegangen ist. Er überliefert sich und sie machen mit ihm, was sie wollen. Aber die Gabe ist trotzdem ganz geschenkt. Das heißt, wissen Sie, wir könnten auch mit dem Stück Brot machen, was wir wollen. Und manche machen es auch. Manche machen auch damit, was sie wollen. Klammer auf, wo das Heilige nicht als das Heilige geehrt wird, kommt es aus Verwüstung aufs Volk Gottes zu. Klammer zu. Gott gibt sich uns ganz und er sagt, das bin ich. Aber er lässt es los, er manipuliert uns nicht. Er lässt uns in der Freiheit des Empfangens. Ist kein hintergründig böser Gott, der sagt, ich gebe es dir aber nur unter der Bedingung, dass du dann ganz brav bist. Wir sind nämlich gar nicht ganz brav. Er will uns mit der Gabe so beschenken, dass wir braver werden, das schon, dass wir heiler werden. Aber er gibt sich ganz. Deswegen spüren wir auch, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir im Glauben unterwegs sind, dass es wichtig ist, die Gabe so zu empfangen, dass darin auch der Geber geehrt wird, weil er sich ganz gibt. Ja, und weil wir durch den Empfang dieser Gabe und die Verehrung dieser Gabe ganz wirklich werden. Christus wandelt sich der Welt ein, schenkt sich als Gabe radikal der Welt, damit wir uns wandeln, damit wir Menschen werden, die Geber werden, hingebungsvoll werden, die sich im Geben immer selber mit verschenken können. Verstehen Sie? Die Fähigkeit zur Selbstbejahung ist auch deswegen so wichtig, weil wenn sie sich nicht selber mögen, aber sie spüren, dass sie sich irgendwie am anderen geben, wenn sie mit dem was zu tun haben, sich verschenken wollen, ja, wenn sie die Gabe, die sie da verschenken, nicht mögen, dann ist es ein Klump, was sie dem anderen geben. Okay? Ich gebe mich dir, aber irgendwie, ich mag mich ja selber nicht. Hineinfinden in die Bejahung Gottes, die er ihnen schenkt und aus dieser Bejahung, aus dieser Wirklichkeit selber ein Liebender werden, ein wirklicher werden. Eintauchen in die Liebe und die Gegenwart Gottes ist unsere Berufung. Und wir sollen und sind berufen, mit ihm helfen, die Welt zu verwandeln. Wofür ist Christus gekommen? Ja, damit wir neue Menschen werden und damit die Welt neu wird. Damit die Welt wieder ein Ort wird, in dem Gott wohnt und geheiligt ist. Ein Volk von Anbetern, von Priestern, von Königen und Propheten. Das ist unsere Berufung, liebe Schwestern und Brüder. Die erste Seligpreisung und die Armut vor Gott. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir in die Anbetung gehen, und der Florian hat es vorhin auch gesagt, sind wir zuerst mal nicht Schöpfer. Er ist der Schöpfer und er will sich uns geben. Und die erste Seligpreisung ist, selig, die arm sind im Geist, die arm sind vor Gott. Wir brauchen nichts machen, außer mit offenen Herzen, offenen Armen, offenen Augen und Ohren da zu sein und uns von Gott beschenken lassen. Ihnen gehört das Himmelreich, liebe Schwestern und Brüder. Ein ganz wichtiger Punkt für mich. Wir beten an in der Kirche und die Kirche ist für mich, das habe ich auch hier bei der Predigt am 15. August gesagt, die Kirche ist zuerst Maria. Weil wenn jemand Tempel, Heiligtum Gottes ist, Ort, in dem Gott wohnt, dann ist das die Mutter des Herrn. Wenn ich vorhin gesagt habe, eine Gabe anzunehmen ist echt schwierig, manchmal, oder zu geben ist auch schwierig. Da steht die junge Frau und wird vom Engel gefragt, willst du oder du wirst einen Sohn empfangen und Maria kriegt in jedem Fall die Gelegenheit nachzudenken, zu überlegen, was passiert da eigentlich? Und sie sagt einfach In ihr kommt die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten neu zur Welt. Unverstellt, unverbrauchbar, unverrückbar ist sie in ihr da. Wissen Sie, wenn er mich gefragt hätte, wenn er kommen will, okay, und Sie erkennen in so einem, jetzt, ne, in einem kleinen Stück Brot oder bei der Mutter Gottes war es das Kind, das kleine Baby, das irgendwie durch Sie in die Welt kommt. Das kann kein Wort sprechen, aber wir sagen an Weihnachten, das ist das ewige Wort Gottes. Okay. Alles und nichts, ein Stück Brot, enthält den Schöpfer und Erlöser der Welt. Ja, wenn Sie was kriegen, was unfassbar groß ist und unfassbar wichtig, und Sie kriegen das als Angebot. Jetzt sind Sie aber Sünder und ich auch. Wissen Sie, wie ein Sünder auf sowas reagiert, wenn er da ein unfassbar großes Angebot kriegt? Gibt es eine Skala? Am dem Ende der Skala kommt die Gier. Okay? Boah, her damit, das gehört mir, das will ich haben. Gell? Und hock mit drauf, meins. Gell? Wie der Gollum im Herr der Ringe. Ja, der Ring, die Macht, meins. Wenn ich was unfassbar Großes geschenkt kriege, oder wenn ich was unfassbar Großes geschenkt kriege und merke, ich bin dessen vielleicht doch nicht so würdig, was sage ich dann am anderen Ende der Skala? Bleib mir vom Leib, ist zu viel für mich, das kann ich nicht annehmen. Irgendwo dazwischen bewegt sich unsere Fähigkeit zu kommunizieren. Einfach nur Amen zu sagen. Amen zu sagen. Und da ist die Mutter des Herrn am Anfang der der Erlösungsgeschichte und sagt einfach nur, ja, ich bin dabei. Sie empfängt das Geschenk so, wie es empfangen werden kann und will und gibt den Erlöser der Welt. Deswegen beten wir an in der Kirche. Wir beten an in der Mutter Gottes, in ihrer Nähe. Weil dort das Ja schon, stellen Sie sich vor, wenn Sie hierher kommen und zur Kommunion gehen, haben Sie schon mal wirklich mit vollem Herzen das Amen gesagt. Danke, Herr. Gab mir. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich tue mich schwer mit dem echten Amen. Aber ich weiß, hier ist die Kirche, hier ist sie zu Hause. Sie hat das volle Amen gesagt. Ich stelle mich in ihre Nähe und werde Heiler und lerne mit ihr Amen zu sagen. Anzunehmen, die Gabe zu empfangen, anzubeten. Sie ist die Anbeterin schlechthin. Beten lernen, liebe Schwestern und Brüder. Ich merke, meine Zeit läuft mir davon. Die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten. Es sind doch alles schon Beter. Aber sie wollen es von ihm lernen. Sie wollen von ihm lernen, wie das geht, in die Intimität mit dem Vater einzutreten. Wir dürfen sagen, in die Intimität mit ihm einzutreten, mit Jesus, weil er ist das Gesicht des Vaters zu uns. Herr, lehre uns in der Nähe, in die innere Nähe, in die Herz-zu-Herz-Beziehung mit dir zu finden. Wenn wir das finden, liebe Schwestern und Brüder, morgen wird der Pater Buob darüber reden, wie anbeten. Aber wenn wir beten lernen, dann werden wir lieben lernen. Beten lernen heißt lieben lernen. Beten lernen heißt in der Freundschaft mit Jesus leben lernen, ihn lieben lernen. Heißt immer wirklicher werden. Heißt dann lernen, die Wirklichkeit Gottes auch in der Welt und ihren vielen Brüchen, Schönheiten, Herausforderungen auch wahrzunehmen. Gott in allen Dingen suchen, sagt der heilige Ignatius. Wenn mich mein Gebet, meine Anbetung auf Dauer nicht liebesfähiger macht, ist irgendwas faul mit meinem Gebet. Das muss nicht von jetzt auf nachher sein, aber wenn Sie ein Beter, eine Beterin in der Treue sind, dann macht es Sie liebesfähiger. Und jetzt, meine Lieben, der Wunsch, die neue Evangelisierung voranzubringen, mit immer neuen Methoden und ohne Gebet, ohne Anbetung, ist wie ein Auto zum Fahren bringen wollen, ohne irgendeinen Kraftstoff. Evangelisierung lebt aus dem Gebet, das das gläubige Volk dem Herrn entgegenbringt. Er wirkt alles in allem. Jetzt noch eine Folie über das Schweigen, weil wir auch vor dem Allerheiligsten, wir dürfen natürlich und sollen ihm loben und preisen. Aber liebe Schwestern und Brüder, in die Haltung des Empfangens finden wir auch und vor allem im Schweigen. Aber Schweigen ist nicht einfach stumm sein. Je tiefer wir ins Schweigen kommen, desto mehr wird es ein erfülltes Schweigen, erfüllt von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte, nämlich die Osternacht und die Weihnacht, in die Stille und das Schweigen der Nacht hinein geschehen sind? Hat da irgendjemand was dazu getan, dass in der Weihnacht Jesus geboren wird, in der Osternacht Jesus aufersteht? Wenn die Welt schweigt, kommt Gott ins Schweigen der Nacht. Ein Satz noch, der mir wichtig ist: Gott ist kein Problem, das wir lösen müssen, sondern ein Geheimnis, um schweigend und wartend hineinzufinden. Und Sie müssen nicht von außen hineinfinden, weil Gott ist schon da. Er ist schon in Ihnen. Wir lernen mit ihm und von ihm und in der Kirche nach und nach die Haltung des Verkostens der Gegenwart Gottes. Und Verkosten hat für mich was zu tun, in die innere Dimension kommen, in Tuchfühlung kommen, zum Beispiel mit der Art und Weise, wie Jesus Vater sagt. Was ist da in ihm passiert? Oder was ist da in ihm für eine Erfahrung lebendig? Schauen Sie, wenn Sie von jemandem geliebt werden und er sagt voller Liebe Ihren Namen, was schwingt in der Liebe alles mit? Ist was völlig anderes, als wenn Sie beim Einwohnermeldeamt aufgerufen werden und der sagt Ihren Namen. Huber, Meier, Müller. Oder beim Sportverein irgendwie in der Mannschaft. Oder so. Wenn einer Sie liebt, sagt er Ihren Namen so, dass was anderes da mitschwingt. Ich sage das oft wirklich, das ist so eine Sehnsucht. Ich hätte so gern mal gehört, wie Jesus Vater sagt. Wie er Vater sagt. Und fragen wir uns, wie wir Vater unser sagen. Und dann spüren wir, dass uns oft eine Erfahrung fehlt, in die wir berufen sind, hineinzufinden. Oder wie wir Jesus sagen, wie wir dieses Wort, den Namen des Herrn aussprechen. Schwingt damit, dass er für uns der Anbetungswürdige ist. Die Majestät, die Schönheit, die Liebe, die Demut, die Macht, die Schöpfungsmacht. All sowas. Wie sagen wir Jesus? Und geht uns dann auch das Herz und der Mund über, wenn wir von ihm sprechen? Und zugleich, liebe Schwestern und Brüder, schweigen heißt vertrauensvoll und treu die Zeiten aushalten, in denen wir nichts spüren, sind vielleicht die Zeiten, in denen der Herr am meisten in uns wirkt. Weil wir dann nicht versucht sind zu sagen, oh, jetzt habe ich wieder so eine tolle Erfahrung gemacht, gehen mir wieder alle Gefühle über und so. Schön, wenn der Herr Ihnen sowas schenkt. Wirklich. Aber wir sind auch gefährdet, dass wir dann genau das suchen. Hoffentlich habe ich heute wieder schöne Gefühle, wenn ich in der Anbetung bin. Wir suchen ihn. Und er will uns verändern. Und er verändert manchmal am meisten, wenn wir gerade nichts spüren. Aber er liebt die Treue, liebe Schwestern und Brüder. Er liebt die Treue. Mutter Teresa von Kalkutta hat gesagt, wunderschön, die Frucht der Stille ist das Gebet. Wenn Sie leise werden vor ihm, dann merken Sie, dass Sie vielleicht in ein Beten kommen, das mehr ist als einfach nur Wörter vor sich hinsagen, in denen auch mal Gott vorkommt, sondern eine Beziehungserfahrung leben. Die Frucht der Stille ist hineinfinden ins Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der Glaube. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Wirkliche bist, dass du da bist, dass ich mit dir in die Beziehung meines Lebens treten kann. Die Beziehung aller Beziehungen. Ich glaube das, Herr. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Das Wirklichwerden heißt auch lernen, Gott im anderen zu erkennen und die Wirklichkeit Gottes im anderen sehen zu lernen. Die Frucht der Liebe ist das Dienen Und die Frucht des Dienens ist der Friede. Ein persönliches Zeugnis mag ich geben, liebe Schwestern und Brüder. Ich bin oft in der Anbetung, nach Möglichkeit jeden Tag zweimal, wenn ich vor allem zu Hause bin, über einen Zeitraum von einer halben Stunde. Und ich weiß, aus der Erfahrung aus jetzt schon langer Praxis, das ist der Weg, der in den Frieden, aber auch in die Freude führt. Wissen Sie, ich bin oft müde oder abgelenkt oder weiß ich was, voll von allem Zeug. Aber Gott liebt die Treue und er schenkt den Subton der beständigen Freude und des Friedens. Das wünsche ich Ihnen und dass Sie hoffentlich auch an diesem Wochenende, in diesen Tagen, in die Erfahrung des Friedens und der Freude am Herrn finden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.